breaking news that we want to get to right now, and that is this. We're learning that multiple shots were fired at Trump National Golf Course. The Trump Vance campaign saying that, quote, President Trump is safe following gunshots in his vicinity. No further details at this time. That's from Stephen Chung.
Tina, was hören wir da?
Das ist Breaking News vom Attentatsversuch, dem zweiten Attentatsversuch auf den Donald Trump, also im Golfclub in Florida. In der Aufzeichnung sagen sie noch, dass der Attentäter geschossen hat. Das hat sich dann später als nicht richtig herausgestellt.
Es ist Mittwoch, der 18. September. Bis zu den US-Präsidentschaftswahlen geht es um 47 Tage. Und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger. Es freut mich, Tina Kempin-Reuter zu begrüßen. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft in Birmingham, Alabama, wo sie auch wohnt und jetzt am Mikrofon ist. Guten Tag, Tina.
Hoi, Christoph.
Tina, was hast du gedacht, wo gehört hast, dass es schon wieder einen Attentatsversuch gegeben hat auf den Donald Trump?
Ja, das hat mich überhaupt nicht erstaunt. Also, ja. So ein bisschen mit einem Schulterzucken, ehrlich gesagt, weil irgendwie, man gehört von dieser Gewalt. Jeden Tag.
Kann der Trump von dem Ereignis profitieren? Wie ist da deine subjektive Wahrnehmung?
Ja, vielleicht. Also, er versucht es auf jeden Fall. Er hat es jetzt überall angebracht und auch sofort Demokraten beschuldigt.
Jedenfalls hat er die volle Medienaufmerksamkeit, kann man sagen, oder?
Ja, das ist im Moment schon so. Wobei, wie gesagt, das kann sich extrem schnell wieder ändern.
Generell gefragt, wieso ist der Trump nach wie vor so populär, obwohl er jetzt in den Debatten nicht gerade in Hochform war und bei seinen Rallyes, also bei seinen Wahlkampfveranstaltungen ab und zu ziemlich wirr wirkt? Also er wechselt etwa dieses Thema innerhalb von zwei Sätzen dreimal. Was meinst du dazu?
Ja, es hat ein bisschen damit zu tun, dass eben der Informationsbubble oder die Blase quasi, dass er halt sehr viel nur noch Trump oder nur noch den Harris folgen und eigentlich sich überhaupt nicht mehr mit dem Thema gross auseinandersetzen. Es hat auch damit zu tun, dass die Rhetorik von der Angst und von der Bedrohung von der USA halt doch nach wie vor bei einigen Leuten in Amerika zieht. Und es ist schon auch so, dass halt die Unterstützung, nicht jetzt speziell von Trump, aber generell von den Parteien sehr fest verankert ist. Also, alles, was demokratisch ist, ist den Republikaner suspekt und umgekehrt. Und Polarisierung im Land macht es wirklich extrem schwer für die Parteien, Wähler von der anderen Partei für sich zu gewinnen. Also es hat dann so eine Art eine Obergrenze, auf was möglich ist, oder? Und aber auch eine Untergrenze. Und in der Zwischen haben wir so ein bisschen die Leute, die noch nicht so recht wissen, aber da gibt es jetzt halt wirklich nicht viele Leute, wo das noch so ist. Und in diesem stark polarisierten Umfeld ist halt schon so, dass dann die gegnerische Partei eine unakzeptable Option wird. Und dass auch Menschen, die eigentlich vom eigenen Kandidat von der Partei nicht beeindruckt sind, wie das jetzt ja so ist beim Trump, in der republikanischen Partei oder einmal bei einigen in der republikanischen Partei, dass sie dann gleich nicht abweichen, wenn eben einer so wirre Aussagen von sich gibt oder Lügen macht. Und in meiner Meinung nach hat jetzt das nicht nachhaltige Veränderung von der Aufmerksamkeit der Medien oder auch Auswirkungen auf die Stimmbeteiligung oder wie viele Stimmen das er kann gewinnen.
Kann man sagen, dass 9 von 10 Amerikanerinnen und Amerikanern sich entschieden haben, wer es wählt am 5. November?
Ja, würde ich schon sagen, ja. Mhm.
Man hat auch den Eindruck, aber jetzt mal von da gesehen, dass seine Äußerungen in dieser Debatte, wo es um die Migranten in Springfield, Ohio gegangen ist und wo man gesagt hat, die essen Katzen und Hunde, dass ihm die überhaupt nicht geschadet hat, sondern im Gegenteil, dass ihm eigentlich eher genützt hat. Lassen wir den mittlerweile ziemlich bekannten Ausschnitt aus dieser Debatte von Donald Trump noch mal kurz an.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. And it's a shame. The people on television say my dog
Donald Trump gehört in der Debatte, wie auch bereits vor einer Woche. Es ist sicher der berühmteste Ausschnitt aus dem Gespräch. Wie haben die Anhänger und Anhängerinnen von Donald Trump auf das reagiert?
Ja, also das ist jetzt Springfield, Ohio. Und Springfield ist der meistgebrauchte Name von amerikanischen Städten. Und die Tatsache, dass er das nicht klar gemacht hat, könnte auch noch sein, oder? Das ist das ein landesweites Problem von irgendwelchen Immigranten, eben Katzen und Hunde essen. Also in Springfield, Ohio, sind es vor allem Migranten aus Haiti, 20'000 in einer Stadt von 60'000. Also das ist schon ein grosser Anteil. Es ist typisch für Migranten, dass sie eigentlich so eine Art im Cluster leben, oder? Dass eigentlich Leute aus der gleichen Region dann sich auch in einer ähnlichen Region ansiedeln. Das geht zurück bis Anfang von Amerika, vom weißen Amerika, wenn man so will. Und natürlich, die Sache mit den Katzen und Hunden ist total erfunden worden. Aber das Kalkül ist aufgegangen, die Rechtsextremen sind aufmarschiert. Und es ist schon eben, wie gesagt, wieder ein Teil können die Haltung jetzt in dieser Situation, die Bigotterie und Anti-Migrationshaltung, mit erfundenen Geschichten Aufmerksamkeit zu erregen, Schlagzeilen zu machen und auch zu punkten bei den Anhängern. Und im Trump-Lager besonders irgendwie erscheint es mir schon ein bisschen so, dass eigentlich alles, was Medienaufmerksamkeit gibt, gut ist, egal was es für ethische oder moralische Konsequenzen hat oder ob irgendjemand anderer dann etwas Negatives davon trägt. Ich meine, durch das, dass sie eben wie so in diesem Bubble sind und dass man eigentlich alles, was der andere oder auch die Medien oder zum Beispiel auch Professoren oder die Universitäten, wer auch immer, rausgibt, dass man dem nicht vertrauen kann und dass man eigentlich nur noch voll auf Message ist. Oder? Und eigentlich nicht mehr anders.
Jedenfalls ist der Fernsehsender Sky News, hat einen Reporter nach Springfield, Ohio geschickt und der hat dort Leute befragt, was sie von dieser Äußerung von Donald Trump eigentlich halten.
How did you feel when you heard Donald Trump's words the other night?
I was physically ill. I was physically ill. Still am. I can't even react. I mean, I can't even repeat it. It's just unfathomable to me. But that's what happens when hysteria is spread.
I see a lot of posts that have disappeared.
Really?
On Facebook.
What do you know? What have you seen?
I know all our ducks are gone.
What do you think about it? Have you heard about it?
I've heard about it, but I haven't seen anything really.
Yeah. And you're not worried about your dog?
No.
The Haitian don't hit in the cat, the dog. No, it's not no culture to hit in that.
Also die Leute in Springfield, Ohio, die in dem Ausschnitt vorkommen von Sky News, haben gar keine Freude gehabt. Trump seine Äußerung. Eine Frau hat gesagt, da sieht man, woher das die Hysterie führt. Ein anderer Mann hat gesagt, er hat es zwar gehört, aber nicht gesehen. Und am Schluss ist noch ein Migrant aus Haiti zu Acker und hat gefunden, sie essen also keine Hunde und Katzen. Der J.D. Vance, das ist Trump sein Vizekandidat, hat unterdessen zugegeben, dass die Geschichte mit den Hunden und Katzen erfunden worden ist. Und zwar von ihm. Er hat das als Erster aufgebracht, um auf das Problem in Springfield aufmerksam zu machen. Und Donald Trump hat es noch in der Debatte aufgenommen.
Can you affirmatively say now that that is a rumor that has no basis with evidence?
Dana, the evidence is the first-hand account of my constituents who are telling me that this happened. And by the way, I've been trying to talk about the problems in Springfield for months, and the American media ignored it. There was a congressional hearing just last week of angel moms who lost children because Kamala Harris let criminal migrants into this country who then murdered their children. The American media totally ignored this stuff until Donald Trump and I started talking about cat memes. If I have to, stories so that the American media actually pays attention to the suffering of the American people, then that's what I'm going to do, Dana, because you guys are completely letting Kamala Harris coast.
Dina, das ist das Interview auf CNN mit dem J.D. Vance. Was haben wir da gehört?
Ja, der J.D. Vance sagt da wortwörtlich, dass wenn ich Geschichten erfinden muss, damit die amerikanischen Medien im Leiden vom amerikanischen Volk tatsächlich Aufmerksamkeit schenken, dann mache ich das so. Und also das ist natürlich schon noch krass, oder? Ich meine, jetzt, wenn man das anschaut, ich habe letztens einen Bericht gelesen von einer Frau, die auf Facebook, also so hat eigentlich ja das Gerücht angefangen, hat jemand auf Facebook gesagt, in mir sind kleine Hunde und Katzen weggekommen. Und wenn ich jetzt das so im Nachhinein betrachte, also wie sehr sie auch sagt, das eigentlich das bedauere, dass sie das auf Facebook da hat, weil, wie gesagt, es gibt auch viele Gründe, warum kleine Hunde und Katzen wegkommen. Bei uns sind es vor allem Kojoten und Falken, ehrlich gesagt, wo die fressen ausreden, sie werden auch überfahren mit dem Auto und so weiter. Ja.
Aber die Aussage von J.D. Vance ist schon ziemlich eine starke Geschichte, oder Tina?
Ja, definitiv. Und höchst problematisch für die US-Demokratie. Schadet Treue in die Regierung und Politik. Also, wenn man sich jetzt das überlegt, oder, ist dann das auch der Fall, wenn die jetzt gewählt würden? Oder? Und was mich schon auch wirklich bewegt, ist, dass wir sind alle so abgestumpft. Oder? Wir sind alle so abgestumpft. Egal, ob jetzt da irgendeine krasse Geschichte mit Hunden und Katzen gefressen oder Attentatsversuche, das ist einfach nicht normal. Aber wir sind alle so ein bisschen, ja, schulterzuckend und machen wir weiter. So, ja, und das macht mir schon ein bisschen Angst, ja.
Aber Kamala Harris hat unterdessen auch reagiert und nochmal Stellung genommen zu dem Thema Springfield, Ohio.
I know that people are deeply troubled by what is happening to that community in Springfield, Ohio. And it's got to stop. And we've got to say that you cannot be entrusted with standing behind the seal of the President of the United States of America, engaging in that hateful rhetoric that, as usual, is designed to divide us as a country, is designed to have people pointing fingers at each other. It's designed to do that. And I think most people in our country, regardless of their race, are starting to see through this nonsense and to say, you know what, let's turn the page on this. This is exhausting and it's harmful.
Tina, was sagt da Kamala Harris?
Also sie anerkennt, dass es in Springfield, Ohio und auch in anderen Teilen des Landes Probleme gibt, aber sie lehnt die Aussagen von Trump als polarisierend an.
Womit wir bei den Harris wären, hier in der Schweiz und wie mir scheint in ganz Europa, redet alles praktisch nur noch von der Kamala Harris. Aber offenbar ist das ganz eine andere Sichtweise als die in Amerika vorherrscht, oder?
Ja, es kommt total darauf an, wo du bist. Also wenn du jetzt irgendwo an der Küste bist, dann ist sicher auch Kamala Harris ein Hauptthema. Aber da in den ländlichen Gebieten, im Süden und Mittleren Westen, ist eine ganz andere Situation. Also, und auch eben so ein bisschen die Angst, was passiert im Herbst, egal wie es ausgeht. Oder? Die Idee, dass eben Kamala Harris hineinkommt und dass schnell, nicht nur schnell die eine demokratische Nominierung kann, sondern auch eben die Wahlen wirklich beeinflussen. Das ist, ja, so fühlen wir uns nicht, sagen wir es mal so.
Jetzt ist die Republikanische Partei unterdessen Trump seine Partei, aber sie war ja ursprünglich auch Partei von Abraham Lincoln zum Beispiel. Und der hat als Präsident Sklaverei abgeschafft. Heute sind es aber vor allem Demokraten, die eher Partei sind von den Afroamerikanerinnen und von den Afroamerikanern. Kannst du das erklären, der Wechsel oder was das genau war?
Ja, das ist noch interessant, oder? Weil die Republikaner die lieben es, wenn sie mit dem Linken hinführen können. Das ist einer der beliebtesten Präsidenten. Also wenn man jetzt so die Umfragen anschaut, ist immer der Linken sehr hoch oben. Der Linken ist der Präsident, der eigentlich die Sklaverei abgeschafft hat und nach dem Bürgerkrieg das Land in dem Sinn wieder vereint hat. Und damals sind die Republikaner eigentlich die, die haben wollen, Sklaverei abschaffen und Demokraten, die im Süden Sklaverei aufrechterhalten, also der Grund für den amerikanischen Bürgerkrieg. Was wirklich interessant ist, oder, wo dann Schwarze haben können anfangen wählen und auch Parteien beitreten und sich wählen lassen, ist im Süden, wo eigentlich die meisten Schwarzen gewohnt haben, nur die Demokratische Partei vertreten gewesen. Also das heisst, dass die automatisch der demokratischen Partei beitreten sind, obwohl die eigentlich ursprünglich Pro-Sklaverei gewesen sind. Also, und dann hat sich so über die Jahrzehnte hinweg hat sich dann so die Ausrichtung gewendet, dass in den 60er Jahren, wo dann die Rechte für die Schwarzen, also Wahlrecht und so weiter, Zivilrecht wirklich umgesetzt worden sind, also auf der nationalen Ebene durch Gesetze und so weiter, hat sich die Demokratische Partei dann für die Rechte eingesetzt. Und sehr viele Weisse, die eigentlich gefunden haben, nein, wir wollen nach wie vor Segregation, das wollen wir nach wie vor so haben, haben sich dann quasi der Republikanischen Partei zugewendet und der Nixon, Präsident Nixon, hat das wirklich als Southern Strategy, also als Ausdehnung vom republikanischen Einfluss im Süden vor allem, dann als richtige Strategie eigentlich ausgebreitet. Und so hat sich eine Art wie die Positionen haben sich gewechselt. Aber die Idee, dass eben der Lincoln eigentlich für die Republikanische Partei heute, so wie sie heute aussieht, ein gutes Modell oder ein Idol ist, das stimmt so nicht, oder?
Ja, vielmehr ist im Nixon seine Strategie, die Southern Strategy, ja voll aufgegangen. Die Republikanische Partei ist sehr erfolgreich, auch in Alabama, dem Staat, im Süden generell und im Mittleren Westen. Wieso ist das so?
Ja, es fühlen sich sehr viele Leute benachteiligt, übergangen. Eigentlich ähnliche Themen, wie man generell sieht, das ist ja in der Schweiz ähnlich, oder so das Stadt-Land-Gefälle, Elite. Der Unterschied zwischen denen, die einen Universitätsabschluss haben oder gut ausgebildet sind und andere, die das nicht haben. Landwirtschaft, Bergbau gegen Umweltschutz, das ist bei uns ein grosses Thema. Oder? Die Demokraten sind normalerweise für den Umweltschutz. Und dann hat es halt sehr viele im Süden und auch im Mittleren Westen, in den ländlichen Gebieten, die sehr stark von Landwirtschaft und dem Bergbau, also Kohlen und so weiter, Kohlenbergwerk, abhängen. Und das ist ein grosses Thema. Das andere ist eher so die evangelikale und religiöse Prägung von vielen Leuten im amerikanischen Süden und Mittleren Westen. Und die fühlen sich halt von den konservativen sozialen Werten der Republikaner angesprochen. Also die traditionelle Familie, wo es Mami und Papi und Kind und nicht irgendwie Patchwork oder LGBTQ, also zwei Männer oder zwei Frauen und so weiter und so fort, oder? Und dann das Letzte ist so, und das ist eben das, was halt auch immer der Trump wieder aufbringt, ist das Recht auf Waffen und die nationale Sicherheit, die in ihren Augen extrem bedroht ist. Also, und so sind halt Demokraten das städtisch, das liberal und das abgehoben für ländliche Gebiete.
Ja, und das Feindbild ist natürlich auch 2016 gerade so zementiert worden, und zwar von der Hillary Clinton, wo sie ihrem Wahlkampf von der Deplorables geredet hat, von den Mitleidenswerten. Lassen wir noch mal kurz rein.
You know, to just be grossly generalistic, you could put half of Trump's supporters into what I call the basket of deplorables. Right? The racist, sexist, homophobic, xenophobic, Islamophobic, you name it.
Das war also Hillary Clinton 2016, wo sie Trump-Supporter als einen Korb von Bemitleidenswerten bezeichnet hat. Sie hat dort Lacher auf ihrer Seite bei dieser Veranstaltung. Aber es war natürlich ein grosser Fehler im Wahlkampf, respektive Steilvorlage von Donald Trump, oder, Tina?
Ja, die Tatsache, dass sie eigentlich alle so eben in einen Basket, also einen Korb hineingeschmissen hat, ist natürlich, am Schluss hat sich gegen sie gewendet. Ich meine, es ist wie das mit der Single Cat Ladies, oder? Also,
vom J.D. Vance.
Ja, vom J.D. Vance, wo jetzt zum Beispiel Taylor Swift in ihrer Unterstützung von Kamala Harris direkt adoptiert hat, oder?
Ja, ein Fehler, den Hillary Clinton gemacht hat, der sicher dazu beitragen hat, dass sie verloren hat am Schluss. Wie genau wissen wir nicht, werden wir nie wissen. Aber ein Fehler, den Kamala Harris wahrscheinlich vermeiden wird.
Ja, ich hoffe es. Auf jeden Fall, ja.
Jetzt kommt Kamala Harris aus einer Mittelklassenfamilie. Hilft das?
Ja, es polarisiert weniger. Und ich würde schon sagen, dass sie eine Art Zukunft von Amerika repräsentiert.
Wieso da?
Also das Land verändert sich. Also schon heute werden mehr schwarze und braune Baby geboren als weiße. Und in dem Sinne ist der Wahlkampf von Donald Trump schon ein bisschen eine Abwehrschlacht und ein Rückzugsgefecht gibt. Wobei ich möchte schon sagen, dass der Trump als der erfolgreiche Businessman auf der einen Seite, also so ein bisschen eben Kamala Harris aus der Mittelklassefamilie, aus einem normalen Hintergrund, also der normale Anführungszeichen natürlich, und dann der Trump, oder, wo sich da als Reality-Star und weiss ich was, neben einem weissen Businessman und jemand, der für die Weissen einsteht, schon nach wie vor sehr viele Anhänger hat. Und die Tatsache, dass sich das Land verändert und eben, dass sich neue Leute aus einem Arbeiterhintergrund oder Mittelklasse-Hintergrund mit anderer Hautfarbe jetzt wichtiger werden, ist schon ein Grund, auch, warum das jetzt so ein grosses Thema wird. Das Zweite ist schon, dass auch weniger privilegierte Leute gegen ihre eigenen Interessen wählen, also irgendwie ein falsches Bewusstsein haben. Oder also es scheint einmal so, als wäre es gegen ihre eigenen Interessen. Oder? Dass zum Beispiel eben der Republikaner oder der Trump haben ja Steuersenkungen für Reiche und Grossfirmen, wo ja jetzt eben den ärmeren, unterprivilegierten Leuten im ländlichen Gebiet jetzt nicht wirklich zu Hilfe kommt. Wir wissen das aus der Politikwissenschaft, dass Wähler eigentlich hoffen, dass wenn sie zu Politikthemen unterstützen, wo der Reichen oder Elite zu gut kommen, dass sie dann später, wenn sie dann auch mal reich sind, auch ihnen nützen werden. Also, wir wissen aber, dass das in der Praxis gar nicht der Fall ist. Und dass sie eigentlich eben sich wirklich selber ins Fleisch schneiden. Also, das ist wirklich ein Problem. Zudem kann natürlich auch sein, dass Wähler andere Sachen priorisieren. Das haben wir ja schon mal gesehen, wie Religion, Patriotismus oder soziale Themen über die unmittelbaren wirtschaftlichen Interessen, wo jetzt eben die Themen der Mittelklassefamilien und so weiter wichtig sind. Diese Themen oder eben das Hin und Her hat es eigentlich schon immer gegeben, aber was mich die Nacht wach hält, ist etwas anderes.
Ja, was denn?
Ja, es sind zwei verwandte Themen. Also das erste ist wirklich, dass eigentlich die Leute nicht mehr miteinander reden. Also dass ein Demokrat nicht mehr mit einer Republikanerin spricht und umgekehrt. Und diesen Trend gibt es ja eigentlich schon länger. Eben die Polarisierung, das haben wir ja schon mehrmals besprochen. Aber Social Media und eben so Geschichten wie Katzen und Hunde fressen oder eben so richtig gemeine Attacken hat das extrem verschärft. Und man kommt heute eigentlich wirklich durchs Leben, ohne dass man die andere Seite kennenlernen muss oder sich auch mit der Meinung muss auseinandersetzen muss. Und das ist extrem gefährlich in einer Demokratie, wo eben die Konversation eigentlich nicht mehr stattfindet. Und das Zweite ist, und das ist eigentlich verwandt mit dem ersten Thema, ist wirklich die Gewaltbereitschaft. Also die politische Gewalt, wie jetzt der Attentatsversuch auf den Trump, wo wir ja angefangen haben, oder auch das Ereignis vom 6. Januar. Es ist so eine generelle Stimmung, würde ich sagen, im Land, dass man versucht, Konflikt, eben weil man die Konversation nicht mehr hat, mit Gewalt zu lösen. Also das hat vor allem grosse Auswirkungen auf jüngere Generationen. Also es hat einmal ein Kindergärtner in Newport News eine Waffe in die Schule gebracht und auf eine Lehrerin geschossen, weil sie irgendeinen Konflikt hatten. Ich habe schon mal darüber geredet, eben School Shootings, oder? Das hat es jetzt gerade letzte wieder eins gegeben in Georgia. Das hat nicht einmal die Frontpage gemacht. Das war nicht einmal zuvorderst in der Zeitung oder zuoberst beim Newsletter von der New York Times zum Beispiel, oder? Und zum Beispiel, ich sehe das bei meinen Kindern, oder? Letzte Woche haben wir einen Vorfall gehabt, ich habe eine E-Mail bekommen von der Schule. Gestanden, die Bedrohung, von Gewaltbedrohung, das sage ich nichts. Aber mein Sechsklässler ist heimgekommen und hat gewusst von einer Liste, wo jemand Namen aufgeschrieben hat und neben diesen Namen expired. Also
abgelaufen.
Das Datum abgelaufen. Und dann das Datum vom 13. September. Und ich habe ihn dann gefragt, wie hast du das herausgefunden und was heisst das für dich? Und er hat dann erzählt, wie er Schiss hat, um in die Schule zu gehen am nächsten Tag. Oder? Und das hat natürlich extreme Auswirkungen auf die Kinder, oder? Die eben die Lockdown-Drills haben und Rucksäcke mit diesen kugelsicheren Westen drin und so weiter und so fort. Und dass man eigentlich gar nicht mehr darüber reden kann, sondern dass, gerade wenn einem etwas nicht passt, dass man sofort zur Waffe greift oder eben irgendwie gewalttätig wird und dass man sich mit anderen Ansichten auch wirklich nicht mehr auseinandersetzt, wie das eigentlich in einer Demokratie wirklich wichtig ist. Und das macht mir Sorgen. Ja,
das begreife ich, vor allem, wenn die eigenen Kinder so betroffen sind. Sag mal, da die Geschichte mit deinem Sohn und dieser Liste. Mhm. Hat er denn das der Lehrer gesagt? Oder haben die irgendwie reagiert? Oder ist die Polizei gekommen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, alles.
Es hat den schon, okay.
Es hat jede Schule hat eigentlich einen Schulpolizist. Also, und das ist dann so quasi die erste Instanz. Und dann wird das quasi je nach Bedrohung, oder wird das dann von der Stadtpolizei und dann Staatspolizei und so weiter. Also, es ist einfach, oder? Gerade jetzt, es ist häufig so, dass wenn wir ein Shooting haben, also eine Massenschiesserei im einen Staat oder in einer Schule, dass dann eben so Vorfälle wie jetzt da, also direkt Gerüchte, oder? Ja, häufiger, dass die häufiger gibt. Und das hat wirklich also Konsequenzen für die psychische Gesundheit von diesen Kindern und auch von den Lehrern. Also ich sehe das bei mir selber auch, wenn ich manchmal also an die Uni muss und ein bisschen Schiss habe, dass ich ja, vielleicht nicht mehr heimkomme. Also das ist, wie gesagt, ein Gedanke, der da ist. Oder?
Ja, das kann man sich eigentlich gerne vorstellen in der Schweiz. Einfach verrückt, ja. Aber offenbar Lebensrealität. Jetzt bist du vor einer Woche nicht dabei gewesen, wo wir über Debatten diskutiert haben. Du hast es das sehr streng gehabt an der Uni, wo wieder gestartet ist. Wie siehst du jetzt die Chancen von den beiden, von Donald Trump und der Kamala Harris?
Ja, also ich halte es genau wie die anderen. Also es wird ein extrem enges Rennen. Das Ergebnis wird sehr wahrscheinlich von 7 Staaten bestimmt, also wo eben die Swing States, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin, also meine Stimme in Alabama, hat eigentlich überhaupt keinen Einfluss. In allen anderen Staaten ist das Wahlergebnis eigentlich schon klar. Und ich habe das Gefühl, es geht eigentlich nicht mehr darum, ob man jetzt noch mehr Wähler kann bringen oder nicht, sondern nur um die Wahlbeteiligung. Kann man,
um Mobilisierung.
Genau, ja. Mobilisierung ist wichtiger wie die Überzeugung in dem Sinn. Oder ob jetzt die, du hast vorhin gesagt, 9 von 10 oder wissen schon, dass man eigentlich die 10% kann rausbringen. Und das wissen wir jetzt halt überhaupt nicht.
Dina, ganz herzlichen Dank mal bis dahin. Wir kommen zum Schluss, aber für einmal nicht zu unserer Rubrik Q&A, Sie fragen, wir antworten, sondern zu einer Ankündigung. Es freut mich nämlich sehr, heute erstmal öffentlich anzukündigen, dass wir am Montag, am 28. Oktober, einen Live-Podcast aufnehmen, wo wir dann später werden ausstrahlen im üblichen Format. An dem Montag, 28. Oktober, geht der Anlass los, um 19:30 Uhr, und zwar im Kraftwerk an der Sellnaustrasse in Zürich. Vor allem freut es mich, dass ich dort einen Special Guest begrüssen kann, und das ist Elisabeth Bromfen. Das ist ehemalige Professorin für englische und amerikanische Literatur an der Universität Zürich. Elisabeth Bromfen ist selber Amerikanerin, wahlberechtigt und politisch sehr engagiert. Sie kommt dann auch gerade zurück aus den USA. Sie war auch schon mehrmals zu Gast auf dem Podium vom Tagesanzeiger, oder wir haben sie auch in Interviews schon befragt. Zugeschaltet aus den USA sind zudem alle Kolleginnen und Kollegen von unserem Podcast-Team, also der Fabian Fellmann, der Martin Kilian und natürlich auch du, Tina, bist dabei, oder?
Ja, ich freue mich drauf.
Ja, danke. Wenn auch Sie, wenn vor Ort dabei sind, freut uns das auch. Wenn Sie ein Abo haben vom Tagesanzeiger oder einem anderen Titel von Tamedia, dann kostet es nicht einmal etwas, dann können Sie gratis kommen, alle anderen zahlen 15 Franken. Man muss sich aber anmelden, und zwar auf www.tagesanzeiger.ch/USA. Ich wiederhole, www.tagesanzeiger.ch/USA. Der Link ist auch im Artikel zu dem Podcast auf der Webseite vom Tagesanzeiger eingefügt. Tina, danke vielmals nach Birmingham, Alabama, und tschüss.
Danke und tschüss.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», am USA-Podcast vom Tagesanzeiger, am Bund, der Berner Zeitung, der Paz und allen anderen Tamedia-Titeln. Danke vielmals fürs Interesse. Wir hören uns in einer Woche wieder. Am Mikrofon in Birmingham, Alabama, war Tina Kempin-Reuter. Für die Produktion verantwortlich sind Noah Fendt und Laura Bachmann. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.